PMS, Podcasting My Sanity, der Podcast rund um das Thema Frauengesundheit. Stell dir mal vor, du wachst auf und hast auf einmal ziemlich fiese Nacken- und Rückenschmerzen. Außerdem ist dir ein bisschen übel und du fühlst dich allgemein irgendwie ziemlich schlapp. Also gehst du zum Arzt oder zur Ärztin deines Vertrauens und bekommst die Diagnose. Ja, klingt nach Stress oder vielleicht auch nach einer Magenverstimmung. Dabei könnten deine Symptome genauso gut auf einen Herzinfarkt hinweisen. Das wissen aber nur die wenigsten, weil die Medizin meistens nur die Symptome von Männern erforscht. Und bei ihnen sind die Symptome bei einem Herzinfarkt eben ganz andere. Und das ist ein Beispiel für den Gender Health Gap. Und darum geht es in dieser dritten Folge. Wie diese Lücke eigentlich entstehen konnte und in welchen Bereichen sie besonders dramatisch auffällt, darüber habe ich mit Dr. Sophie Chung gesprochen. Sie selbst ist dem Gender Health Gap zum ersten Mal in ihrem Medizinstudium begegnet, denn da ging es meistens eben nur um die Gesundheit von Männern. Nach ihrem Studium hat sie dann als Ärztin in einer Notaufnahme gearbeitet, eine NGO in Kambodscha unterstützt und später war sie als Beraterin bei McKinsey tätig. Vor ein paar Jahren hat sie dann Kone Medical gegründet, eine Firma, die sich um die Digitalisierung von Patientendaten kümmert. Sie kennt das Gesundheitssystem also aus ziemlich vielen Perspektiven und weiß aus erster Hand, welche Folgen der Gender Health Gap haben kann. Ob auch Männer davon betroffen sein können und worauf Frauen ihrer Meinung nach bei der Wahl einer medizinischen Behandlung besonders achten sollen, das erfahrt ihr jetzt in der Folge. Hallo Sophie, schön, dass du da bist. Kannst du einmal zum Einstieg erklären, was denn der Gender Health Gap eigentlich ist?
Ja, also der Gender Health Gap beschreibt sozusagen die Ungleichbehandlung zwischen Mann und Frau. Und vor allem geht das hierbei vor allem um Daten und sozusagen den Behandlungsmethoden in der Medizin. Ich muss auch gleich am Anfang dazu sagen, ich bin Ärztin vom Hintergrund her und habe auch viel geforscht und auch viel im Gesundheitssystem gearbeitet. Ich bin jetzt aber keine Genderforscherin. Das heißt, ich kann alle Themen, glaube ich, sehr gut umfassen, bin da aber jetzt nicht sozusagen akademisch unterwegs.
Aber es ist ja trotzdem schön, dass du dir heute Zeit genommen hast, um ein bisschen Aufklärung zu
verbreiten. Genau, also ich komme sehr stark aus der Praxis.
Ja, und kannst du vielleicht einmal kurz Beispiele nennen für Erkrankungen, an denen diese Versorgungslücke besonders deutlich wird?
Also da gibt es ganz viele Beispiele. Ich persönlich komme aus der Kardiologie, also aus dem Bereich der Herzerkrankungen. Mhm. Und dort ist es ganz bekannt, dass zum Beispiel die Herzinfarktsymptome bei Mann und Frau nicht komplett, aber unterschiedlich ausgeartet sind. Und das Krasse ist ja schon, dass man, also das kann ich aus eigener Erfahrung erzählen, dass man in der Uni eigentlich nur die Männersymptome lernt. Ich hoffe, das ist heute ein bisschen anders, aber eine typische Herzinfarktsymptomatik wird beschrieben als so eine enge Brust. Viele Patienten sagen, es ist so, wie wenn ein Bär auf deiner Brust sitzt, also diese Verengung, dieses Ausstrahlen und so. Und das haben wir auch gelernt, so wenn wer in die Notfallaufnahme kommt und irgendwer sagt, es drückt auf die Brust, es ist so eng, dann direkt irgendwie Herzinfarktabklärung. Und bei Frauen ist die Symptomatik da gar nicht so stark, sondern die beschreiben das eher so als Bauchweh oder auch als Rückenweh oder das strahlt mehr aus und ist eben auch nicht so klar. Und deswegen führt das auch dazu, dass zum Beispiel akute Herzinfarkte bei Frauen weniger schnell erkannt werden als bei Männern.
Wow, Wahnsinn. Und welche problematischen Folgen siehst du oder hast du in der Medizin gesehen?
Naja, also da geht es wirklich dann um Leben und Tod, also im schlimmsten Falle wie bei Herzinfarkten. Es gibt aber auch zum Beispiel umgekehrt bei psychischen Erkrankungen den Fall, dass da Männer auch unterdiagnostiziert sind. Mhm. Also zum Beispiel bei depressiven Erkrankungen. Also Frauen werden viel öfters mit einer Depression diagnostiziert als Männer. Das heißt es aber auch nicht, dass Frauen öfters erkrankt sind, sondern eine Depressionssymptomatik äußert sich bei Männern einfach anders als bei Frauen. Und das sieht man zum Beispiel auch an den Suizidzahlen, also an den Selbstmordraten, dass für junge Männer Selbstmord eines der häufigsten Todesursachen ist, weil da sozusagen depressive Erkrankungen nicht erkannt werden. Und deswegen, also die Folge kann wirklich sehr, sehr drastisch sein, dass es wirklich dann auch zwischen Leben und Tod geht. Aber davor gibt es auch ganz viele Fälle, wo man unterdiagnostiziert wird. Also man hört ja ganz oft von diesen Krankheitsfällen, wo Frauen sagen, ich war 6 Jahre lang beim Arzt, habe 20 Ärzte abgeklappert und erst der 20. hat bei mir die richtige Diagnose gestellt. Mhm. Und das liegt einfach daran, dass einfach wenig Transparenz darüber gibt, wie die Symptomatiken zwischen Mann und Frau da so ausgeprägt sind.
Also ein Problem ist die fehlende Datenlage und dann eben mangelnde Diagnose.
Ja, also die fehlende Datenlage, genau. Und darauf aufbauend das mangelnde Wissen und darauf aufbauend die mangelnde Diagnose und dann auch sozusagen die Entscheidungsbasis. Also es ist schon ein gesamtes System. Das kann man auch nochmal zurück, sozusagen einen Schritt zurück machen und sagen, wieso gibt das nicht genug Daten? Mhm. Das hat einerseits damit zu tun, wer forscht heutzutage? Das ist einerseits die Privatwirtschaft, also die Pharmafirmen, und andererseits sind das die Universitäten. So, und dann gucken wir uns mal an, wer sind denn die Hauptentscheider dort? Das sind meistens weiße Cis-Männer. Und da fängt dann sozusagen der systematische Data Gap schon an. Dann ist es so, bei den Studien, also bei so pharmakologischen Studien, ist es ja ganz wichtig, dass ganz viel standardisiert ist. Und das ist auch gut so, dass man sagt, okay, unter ganz standardisiert, randomisierten Bedingungen machen wir jetzt die Medikamentenstudien, um wirklich das Thema Wirksamkeit, Sicherheit und so weiter zu testen. Nun ist es ja halt so, dass der weibliche Körper physiologisch gesehen, also vom Aufbau her, viel komplexer ist als der männliche Körper, weil du bei der Frau einfach diesen 28 Tage oder diesen Menstruationszyklus hast, wo die Hormone hoch und runter gehen, die sich auch unterschiedlich auswirken. Manche Frauen haben totale Schmerzen, manche nicht, manche spüren das und so weiter. Und das macht es natürlich total komplex für die medizinischen Wirksamkeitsstudien, da Frauen sozusagen einzusetzen. Das heißt, es werden auch nicht genug Frauen in Studien eingeschlossen und deswegen gibt es auch nicht genug Daten dazu. Und deswegen, also es ist einfach so ein komplettes System, was dann eigentlich dazu führt, dass am Ende die Patientinnen darunter leiden.
Ein Teufelskreis fast schon. Mhm. Und wie sieht es bei der Behandlung aus, also jetzt Medikamente im Endergebnis?
Ja, das kann man auch darauf zurückführen, dass es nicht genug Daten gibt. Es gibt Studien dazu, die zeigen, dass Frauen ungefähr 1,5-fach höhere Nebenwirkungsraten haben als Männer beim Einnehmen von Medikamenten. Und das ist unheimlich schwierig, weil dann weiß keiner wieso. Es werden da auch Daten nicht gut erhoben. Also man muss schon sagen, es besteht schon ein Nachteil für Frauen im Gesundheitssystem.
Weil du ja meintest, dass Frauen weniger in Forschung zu Medikamenten einbezogen werden aufgrund ihres Zykluses. Ist das der Grund, warum sie dann ausgeschlossen werden sozusagen, mehr oder weniger?
Also Frauen werden benachteiligt eingeschlossen in Studien eben aufgrund der Komplexität. Und man muss halt auch dazu wissen, so Medikamentenstudien sind ultra aufwendig und ultra teuer. Also diese Wirkstoffforschung, da wird wirklich unheimlich viel investiert, bis du dann zu dem Punkt kommst, wo du dann Studien am Menschen durchführen kannst. Das heißt, für eine Pharmafirma steht da super, super viel auf dem Spiel, dass man dieses Medikament, in das man 5, 6, 7 Jahre lang investiert hat und geforscht hat, auch auf den Markt kommt. Und deswegen will man sozusagen den Erfolg der Studien so gut wie möglich optimieren. Und das hat einfach den Grund, dass man sagt, okay, man tut sich die Komplexität des weiblichen Körpers jetzt nicht an, weil man dafür nochmal mehr Studienpatientinnen einbinden müsste. Mhm. Und so Patientenrekrutierung heißt das sozusagen im Fachjargon, ist unheimlich schwierig schon für die Pharmafirmen. Also ich will da jetzt auch irgendwie die jetzt nicht von ihrer Pflicht entlassen, aber es gibt schon sozusagen sehr starke wirtschaftliche Gründe, wieso das so ist. Und deswegen, glaube ich, muss man da entweder regulatorisch rangehen oder eben mit einer nicht privaten Forschung, also mit einer akademischen Forschung.
Mhm. Und wie ist das mit Medikamenten speziell für Frauen? Also ich denke jetzt an die Antibabypille und vielleicht auch Produkte für Menopause oder Stillzeit, Schwangerschaft spezifisch.
Ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf, aber die Antibabypille gibt es seit, weiß nicht, 40, 50 Jahren und seitdem gibt es keine Innovation drauf. Und es gibt unterschiedliche Wirkstoffkombinationen und so weiter, aber im Grunde genommen ist es noch immer das, was es ist. Auch für andere Bereiche. Also ich glaube, das ist jetzt im Kommen. Es hat mal eine Wissenschaftsjournalistin gesagt, die hat gemeint, wenn Endometriose eine Männerkrankheit wäre, dann wüssten alle ganz genau, was es ist und wie man das behandeln könnte. Und ich glaube, dass da noch ganz, ganz viel Potenzial und ganz, ganz viel sozusagen fehlendes Wissen gibt, was so frauenspezifische Krankheiten angeht. Wobei ich glaube, da wird langsam jetzt das Scheinwerferlicht drauf gelenkt, wie eben das Thema Verhütung, Fertilität, Menopause, all diese Themen. Das könnte alles noch mal schneller gehen, aber ich habe so den Eindruck, man erkennt da schon das Potenzial, dass es da de facto die Hälfte der Weltbevölkerung gibt, die noch unterversorgt ist. Das, was mir so ein bisschen noch Sorgen bereitet, sind Krankheiten, die beide Geschlechter gleich betreffen. Und dass man da sozusagen das übersieht, dass es sozusagen einen Teil der Patientinnen gibt, der oder die ganz andere Ansprüche hat auf Medikamente.
Und betrifft diese Lücke eigentlich alle medizinischen Bereiche?
Also grundsätzlich kann man schon sagen, dass es diese Lücke in allen medizinischen Bereichen gibt. Es gibt sicherlich Bereiche, wo es kleiner ist, und es gibt sicherlich Bereiche, wo das größer ist, und es gibt Bereiche, wo du einfach de facto keine Lücke hast, weil das geschlechterspezifische Bereiche sind. Ne? Also wenn du dir zum Beispiel Prostataerkrankungen anguckst, dann hast du halt keinen Gender Health Gap, weil es da einfach diesen Gap nicht gibt. Und von daher, die kurze Antwort ist ja. Das lässt sich auch an vielen Daten sozusagen mittlerweile belegen, wie zum Beispiel die Studie, die ich vorhin genannt habe, mit den Nebenwirkungen. Es gibt auch eine andere Studie, die zeigt, dass Frauen, die von Männern operiert werden, also weibliche Patientinnen, die von männlichen Chirurgen operiert werden, eine 32% höhere Sterbewahrscheinlichkeit haben. Ne? Ja. 32%, das ist halt richtig signifikant. Und ich habe letztens mit einer Gynäkologin gesprochen, die ist Chefärztin in einem Krankenhaus hier in Deutschland. Und die hat sozusagen von sich selbst gesagt, dass sie nicht mehr zu männlichen Ärzten geht, zum Beispiel.
Ja, Wahnsinn. Und was würdest du sagen, woher kommt dieses Risiko?
Das ist leider immer ein multifaktorielles Geschehen, wie man da so schön sagt. Ich glaube einfach, das lässt sich darauf zurückführen, auf die Themen, die wir ganz am Anfang besprochen haben, dass es einfach wenig Bewusstsein dafür gibt, für Symptomatik, die bei Frauen sozusagen dargestellt werden. Ich glaube aber auch, dass Frauen leidensfähiger sind im Sinne von der Kommunikation, von Schmerzen. Die sind auch geduldiger. Das wird oft verkannt. Das weiß man auch von Studien. Und drittens, wenn Frauen das kommunizieren, wird das oft auch nicht so in der Klarheit wahrgenommen. Und das ergibt halt dieses Gemisch.
Und befolgst du auch dem Rat der Chefärztin? Also sollte ich mich als Frau dann wirklich nur noch von Ärztinnen behandeln lassen?
Also das ist natürlich alles eine persönliche Entscheidung und das ist eine krasse Generalisierung. Aber ich persönlich, wenn ich operiert werden müsste, würde ich auch versuchen, von einer Frau operiert zu werden.
Das ist, also ich habe darüber noch nie so nachgedacht, aber es macht total Sinn, dass natürlich Frauen auch den weiblichen Körper besser kennen und dadurch auch wahrscheinlich, ja, wie du meintest, eben Symptome oder auch die Äußerung der Symptome besser einschätzen können.
Ja, es ist vielleicht da noch so ein bisschen Ausflug in einen anderen Bereich. Das ist jetzt nicht ganz Gender Health Gap, aber was ich mich auch immer total frage, ist, wieso die meisten plastischen Chirurgen Männer sind und auch wieso die meisten Gynäkologen Männer sind. Ne? Und eigentlich, also da kann man jetzt wahrscheinlich noch mehr philosophieren, aber das sind so Bereiche, wo ich mir eigentlich denke, da müsste es mehr weibliche Ärztinnen auch geben.
Ja, definitiv. Also fängt bei der Forschung an, aber in der Praxis genauso. Du hattest angesprochen, dass es umgekehrt ja auch bei Männern bestimmte Erkrankungen gibt, die geschlechterspezifisch sind. Gibt es da auch ein Gender Health Gap sozusagen?
Ja, also bei Männern hätte ich gesagt tendenziell weniger, aber gerade bei so psychischen Erkrankungen ist es ganz, ganz stark ausgeprägt. Das ist auch in Studien belegt, dass Frauen öfters mit Depressionen diagnostiziert werden und Männer oder Jungs auch, also junge Menschen oder Kinder mit ADHS.
Und warum ist das deiner Meinung nach so?
Ja, auch hier, ich glaube, da hast du eine ganz stark gesellschaftliche Stigmatisierung. Als Mann gehst du halt nicht zum Psychologen oder zum Psychotherapeuten. Ne? Also das ist so, als Mann bist du stark und du bist mutig und so weiter. Und ich meine so, da passt das Bild einer psychischen Erkrankung, einer Depression, einer Angststörung, das passt da einfach nicht rein. Ne? Und deswegen, man wird ja in unserer Gesellschaft auch als Junge schon dazu erzogen, eben diesen gesellschaftlichen Normen zu entsprechen. Und deswegen ist es einmal unheimlich schwierig für diese Männer oder auch Jungs, das auszusprechen und sich Hilfe zu holen, weil das einfach ultra stark stigmatisiert ist. Mhm. Und wenn sie es dann tun, besteht das Risiko, dass die Symptomatik verkannt wird. Eine Depression, das stellt man sich ja so vor, dass man dann so in sich gekehrt ist und nicht mehr aus dem Bett kommt, mhm, und schlechte Stimmung hat und ruhig ist und so weiter. Und das sind natürlich auch Aspekte einer Depression. Aber eine Depression kann sich auch in einer Manie äußern. Das heißt, du bist so total aufgedreht eigentlich, mhm, und laut und na, das ist so total aktiv und so weiter. Und das wird dann oft so nicht gewertet. Von daher hast du da auch wieder so diesen Mix zwischen gesellschaftlichen Normen, mhm, und auch sozusagen der fehlenden Datenlage.
Mhm. Und was müsste sich deiner Meinung nach konkret ändern, um dieses Gender Health Gap zu schließen?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, da müssen sich einige Sachen ändern. Das muss sich vor allem in der Ausbildung der Ärztinnen und Ärztinnen ändern und auch des Pflegepersonals. Die will ich da auch gar nicht ausnehmen und dafür eine große Sensibilität schaffen. Also ich kann dir sagen, als ich Medizin studiert habe, und das ist noch gar nicht so lange her, also schon, aber weiß nicht, 15 Jahre oder so, da war das Thema geschlechtsspezifische Krankheiten einfach kein Thema, mhm, ja, im Medizinstudium. Und dann darf man sich halt auch nicht wundern, dass Ärzte das nicht auf dem Schirm haben. Mhm. Also ich glaube, da in der Ausbildung ist es total wichtig, da schon den Grundstein zu setzen, dass es das gibt. In der Forschung natürlich auch. Es gibt auch schon so erste Vorhaben von Regierungen, dass man sagt, wenn man Studiendaten hat, dann muss man die geschlechterspezifisch auswerten und so weiter. Das führt aber jetzt noch nicht dazu, dass da eine Parität entsteht oder dass es gleich wird. Aber ich glaube, auch hier müsste man gegebenenfalls, da bin ich immer vorsichtig, die Regulatoren auf den Plan zu rufen. Aber manchmal denke ich mir, wenn keiner das verlangt, wird es halt keiner tun. Mm. Und das Dritte ist, und das ist ein größeres Thema, aber das hat eben auch in der Medizin einen großen Platz, ist, dass man mehr Frauen in Entscheiderpositionen bringen muss.
Wie überall in der Wirtschaft eigentlich.
Genau.
Ja, absolut. Ich hatte in der neuesten McKinsey-Studie gelesen zum Thema Female Health, dass 75 Millionen Lebensjahre verloren gehen der Gesellschaft, weil Frauen eben fehldiagnostiziert oder missdiagnostiziert, mhm, werden. Und dass es einfach darum geht, dass Frauen eine viel längere sozusagen Leidenszeit haben dann im Alter im Vergleich zu Männern. Das ist Wahnsinn, also was der Wirtschaft auch alles verloren geht an Arbeitskraft und auch volkswirtschaftlichen Leistungen.
Ja, absolut. Und zuletzt auch, was man Frauen alles zumutet, mhm, ne, und auch zutraut, in ihrem gesamten Leben nochmal zusätzlich dieses gesundheitliche Thema als Rucksack da mitzuschleppen.
Mhm. Was wären so deine Tipps an Frauen aus Patientensicht? Also du als ehemalige Ärztin, was rätst du weiblichen Patientinnen?
Also ich glaube, das Wichtigste hier ist, dass man für sich selbst sich gut aufgehoben fühlt in der medizinischen Versorgung und das dann auch nicht akzeptiert, wenn es nicht der Fall ist. Ich glaube, da wirklich den richtigen Arzt, die richtige Ärztin zu finden, das richtige Krankenhaus, sich da gut aufgehoben zu fühlen, dass man auch den Eindruck hat, man wird da mitgenommen und so weiter. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Ich weiß, das ist schwierig, ja? Mhm. Aber Gesundheit ist unser höchstes Gut und da kann ich wirklich nur allen, also alle dazu auffordern und ermutigen, für sich da einzustehen, weil das macht im Zweifelsfall sonst niemand. Mhm. Das ist das Erste. Das Zweite auch so ein bisschen mehr Empowerment. Es gibt unheimlich viele Informationen mittlerweile überall im Internet, bei Organisationen. Muss man auch dazu sagen, stimmt nicht alles, aber dass man sich da auch nicht so abfrühstücken lässt mit einer Diagnose oder einmal, also ist ganz witzig, ich bin ja jetzt gerade hierher gefahren, um diesen Podcast zu machen und im Auto lief gerade eine Sendung im Radio zum Thema Menopause. Mhm. Und da haben ganz viele Frauen angerufen und die meinte so, also eine Frau hat angerufen und hat gesagt, sie konnte nicht mehr schlafen und dann ging sie zum Arzt und der hat ihr halt Antidepressiva verschrieben.
Wahnsinn.
Und das hat sich für sie nicht richtig angehört, also nicht angefühlt, weil sie meinte so, mein ganzes Leben war ich irgendwie, also hatte ich nie diese Probleme, ich kann einfach nicht schlafen, wieso muss ich Antidepressiva nehmen? Und hat sich dann selbst so ein bisschen damit beschäftigt und so nach 2 Wochen dachte sie so, holy shit, das ist vielleicht die Menopause. Mhm. Und ich glaube, das sind so Geschichten aus dem Alltag, wo wir alle so ein bisschen relaten können. Mhm. Und da kann ich auch nur wirklich empfehlen, auch so ein bisschen auf die eigene Intuition zu hören und zu sagen, fühlt sich das richtig an und sich dann auch nicht damit abgeben.
Ja, und Aufklärung natürlich viel. Absolut. Sich informieren, sich selbst informieren. Genau. Stichwort Informationen. Hast du konkrete Links oder Tipps für uns?
Ja, also unterschiedliche, die kann ich dir auch nachher schicken. Es gibt ganz tolle Veröffentlichungen zu Genderstudien, die auch nicht super wissenschaftlich irgendwie sozusagen formuliert sind, die auch für jeden da total gut verständlich sind. Es gibt ganz viele tolle Companies mittlerweile, die sich auf sehr frauenspezifische Themen fokussieren. Und es gibt mittlerweile auch richtig gute Bücher, die sind jetzt nicht gerade auf das Thema Gender Health Gap, aber quasi Gender Gap fokussiert und da gibt es wirklich eine große Bandbreite.
Okay, super. Das packen wir euch dann alles in die Shownotes. Dann vielen, vielen Dank, Sophie, dass du dir heute Zeit genommen hast. Es war super aufschlussreich, auch für mich. Ich habe viel mitgenommen und danke für deine Zeit.
Ja, ich habe zu danken.
Ein Fact to Snack.
Ich habe ja vorhin schon mit Sophie über Symptome für einen Herzinfarkt gesprochen und auch darüber, dass die eben bei Frauen ganz anders aussehen als bei Männern. Darauf basierend habe ich noch eine, wie ich finde, ganz spannende Info für euch rausgesucht. Das Herz einer Frau muss im Vergleich zu dem von einem Mann mehr arbeiten, um gleiche Ergebnisse zu erzielen. Denn das Frauenherz hat einfach weniger Muskulatur. Frauen reagieren empfindsamer auf Stress, was zu einem stärkeren Anstieg der Herzfrequenz und des Blutdrucks führen kann. Aus diesem Grund ist es zum Beispiel essentiell, einen Sport zu finden, der Spaß macht und entspannt, anstatt zusätzlichen Stress zu erzeugen. Denn Stress spielt für unser Herz-Kreislauf-System eine größere Rolle als bei Männern. Yoga oder Pilates sind besonders vorteilhaft, weil sie nicht nur körperliche Fitness fördern, sondern auch auf Stressabbau und Entspannung abzielen. Diese Übungsformen helfen, das emotionale Wohlbefinden zu steigern, die Muskulatur zu kräftigen und gleichzeitig die Belastung des Herzens durch stressreduzierende Elemente zu minimieren. Damit bieten sie eine effektive Möglichkeit, Fitnessziele zu erreichen, ohne zusätzlichen Druck auf das Herz-Kreislauf-System auszuüben. So, ihr Lieben, das war die dritte Folge von PMS, Podcasting My Sanity. Wenn es euch gefallen hat, dann klickt gerne auf die Glocke und abonniert diesen Podcast. Das würde mir sehr helfen und sorgt natürlich auch dafür, dass andere den Podcast finden. Außerdem freue ich mich natürlich immer über Feedback und Themenwünsche, die euch besonders interessieren. Schreibt mir gerne eine Mail an podcast@hör.one. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und bis nächste Woche wieder.